Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddy Mielke und Matthias Killing.
Es ist eine neue Woche, es ist eine neue Zeit, es ist wieder Run Racing, der Motorsport-Podcast-Zeit. Endlich, sagt der ein oder andere, der jetzt wahrscheinlich mit seinem Hund wieder unterwegs ist draußen. Wir haben viele Zuschriften bekommen diese Woche, dafür ein herzliches Dankeschön und einen wunderschönen guten Morgen in eine neue Woche an Eddy und Timo. Hallo Jungs.
Guten Morgen, lieber Matthias. Guten Morgen, lieber Timo.
Es kamen viele Zuschriften bei mir irgendwie. Die Leute gehen spazieren, die Leute sind unterwegs, die Leute hören uns gerne. Also wenn wir auffordern, uns zu schreiben, dann kommt ein bisschen was. Habt ihr das auch so erlebt?
Ja, das hilft.
Das hilft immer, aber das habe ich auch so erlebt. Also wie du schon sagtest, also beim Hundegassi ausführen, auf irgendeiner Tour, irgendwo hin, mit dem Auto, wo die Zeit langweilig wird, kann man ganz gut hören.
Ich finde es ja geil, dass es so bei vielen Leuten mittlerweile zur Routine wird, ne? So, hey, wir wollen das am Dienstagmorgen, wenn es dann rauskommt, wollen wir es hören. Und das ist unser Weg zur Arbeit, das ist unser Begleiter irgendwie am Morgen, voll cool. Also mir gefällt das. Danke an euch da draußen auf jeden Fall. Gerne weiter so uns mit Nachrichten beschießen und gerne weiterempfehlen, kommentieren und so, ne?
Ich bin ja das technische Gewissen dieses Podcasts und habe deswegen auch die Statistik geführt, wie viele Folgen wir jetzt haben. Wisst ihr, wievielte Folge das heute hier ist?
Geht in Richtung 30, oder?
Ja, 30 hätte ich geschätzt, ja.
Es ist die 30.
Nein!
Leute,
ja,
geil. Es ist die 30. Also eigentlich müssten wir jetzt alle eine Pulle Champagner aufmachen und sagen, 30 Folgen unbezahlter Podcast. Also, ja.
Ich hab gedacht, du hättest einen Champagner-Sponsor besorgt, Matthias.
Bei der Formel E meinst du, oder wo?
Weiß ich doch nicht, wo. Die spritzen doch da immer ordentlich rum.
Ja, aber ich kann doch keinen Champagner. Wenn einer Champagner-Kontakte hat, dann ist das der Kollege Scheider, aber doch nicht ich.
Ja, aber wisst ihr was? Also außer verspritzen mache ich damit in der Regel nichts. Also ich bin kein Champagner-Typ, auf gar keinen Fall.
Ich trinke keinen Champagner. Ich gucke manchmal die Leute an, also wie, du trinkst keinen Champagner? Das gibt's doch gar nicht. Und so. Ich mag keinen Champagner.
Geht gar nicht. Dieses Blubberwasser da, das kann kein Mensch. Also ich mag es gar nicht. Also schönes Bier.
Guck mal, Eddy zuckt die ganze Zeit.
Ja, ach doch, ich trinke die ganze Zeit, also Champagner. Ich trinke grünen Tee, um diese Uhrzeit, müssen wir nämlich auch dazu sagen, weil wir alle ein bisschen Terminstress haben, sind wir heute um, was haben wir jetzt, 8.37 Uhr schon dabei, Montagmorgen. Also das ist nicht nur Nummer 30, die Champagner-Folge, sondern das ist auch der frühe Vogel fängt den Wurm und so früh waren wir noch nie dran, um das Wochenende aufzuarbeiten.
Gibt's auch gar nicht. Das ist aber eine geile... Schöner Titel, Nummer 30, die Champagner-Folge.
Haben wir hiermit schon festgelegt. Schon notiert.
Nummer 30, die Champagner-Folge. Ach, es ist ein Traum. Ja, Wochenende war natürlich abgefahren, ne? Also viel los gewesen im Motorsport, wobei ihr mehr gesehen habt, glaube ich, als ich. Ich kann ein bisschen meine Eindrücke aus der Formel 1 sagen. Zumal, Eddy, und das weißt du, da habe ich oft von gesprochen, und das ist mir gestern wieder bewusst geworden, als ich dieses Rennen geguckt habe, meine Lieblingsstrecke, glaube ich, auf der Welt gefühlt, ist Portimao. Also wenn ich diese Achterbahn sehe, dieses Rauf und Runter, auch die Bilder, wie die Formel 1, wie die das aufgelöst haben gestern, ich fand das so geil. Und vor allem, auf keiner Strecke hatte ich bisher so den Eindruck, dass diese Formel 1 Autos einfach schneller sind als alles andere wie da. Ich weiß nicht, woran das lag, aber zum Teil, das waren so abgefahrene gute Bilder. Also gib dir mir recht, Portimao. Ich meine, Timo, du wirst da schon gefahren sein wahrscheinlich, oder?
Ja, genau.
Also Portimao ist der Wahnsinn.
Ein geiler Rollercoaster auf jeden Fall. Da sieht man natürlich den Downforce der Autos einfach, der Formel 1 Autos, die Kurvengeschwindigkeiten aufgrund dessen, dass sie halt viele Vollgaskurven haben, die gerade so Vollgas sind. Das heißt, dann ist dann dritter, vierter, fünfter Gang teilweise oder dann auch auf Startziel Vollgas im sechsten oder wo auch immer die dann sind. Das wirkt natürlich dann auch fürs Auge gut und dadurch, dass natürlich durch diese Höhenunterschiede auch die Autos dann ins Kamerabild dann aus dem Nichts quasi so erscheinen, das sind natürlich auch geile Momente, die man dann wirklich dann schön darstellen kann und das hat je nachdem, wo man geguckt hat, auch ziemlich geil sehen können, muss ich echt sagen.
Und was ich auch so abgefahren war, Start und Ziel, ne? Also Start und Ziel, also gerade die Überholmanöver am Anfang oder auch mittendrin, da ist ja viel überholt worden, dann dieser Berg runter, wo du dann nochmal irgendwie gefühlt mehr, wahrscheinlich nicht, aber gefühlt nochmal ein bisschen mehr Speed bekommst und dann setzen sie, also Lance Stroll zum Beispiel auch an Sebastian Vettel vorbei, also eines der vielen, vielen Themen, die da passiert sind, wie kann das passieren? Aber gut, es ist passiert. Aber dann dieses Berg runter und dann Turn 1 nach rechts, wie schnell die da gewesen sind und trotzdem, wie kontrolliert sie dann in diese 90-Grad-Kurve da rein sind. Also ich saß da echt, ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut.
Ich meine, das Schöne bei dem Formel-1-Auto, Entschuldigung, ist ja tatsächlich...
Jetzt ist er weg. Der Scheider kriegt einen Anruf.
Mein Teamchef hat angerufen. Entschuldigung. Den muss ich jetzt wegdrücken.
Welcher Teamchef? Der aus der DTM oder der aus der Rallycross?
Jetzt könnte ich eine richtige Antwort geben, die einiges verraten würde, aber Scheiße. Ich könnte jetzt sagen beides.
Ah, okay.
Jetzt seid ihr dran.
Jetzt tickert's langsam. Jetzt ticken wir langsam. Also,
das war unser Formel-1-Thema. Reden wir über das DTM-Engagement von Timo Scheider.
Scheiße, ich habe was verraten. Formel 1, ja super, also total schön. Die 90 Grad rechts nach Start und Ziel, Herr Killing. Tatsächlich, warum? Weil natürlich ein Formel-1-Auto, umso schneller das fährt, umso mehr Abtrieb generiert es. Natürlich wie jedes andere Auto mit Abtrieb auch. Und dann ist natürlich dann das wirklich von der Wirkung für den Fahrer und fürs Auge einfach total geil, wenn man diesen Abtrieb in Geschwindigkeit dann auch mal sieht im Fernsehbild. Und das gibt's ja nicht oft. Es ist ja, eher so, es wirkt ja immer eher langsam alles, ne? So, wo du denkst, wenn du live das siehst, ist es alles schnell. Und wenn du es dann im Fernsehen siehst, denkst du, boah, ist jetzt nicht so beeindruckend. Aber da war es beeindruckend.
Ja, das fand ich auch. Also das hat mich auch richtig beeindruckt. Der Eddie?
Ihr müsst wissen, also ich freue mich total für die ganzen portugiesischen Motorsportfans und für die da mitgearbeitet haben, weil Portimão ist ja jetzt keine Strecke, die es erst seit vorgestern gibt. Die gibt's ja schon länger. Aber Portimão hatte immer aufgrund der wirtschaftlichen Situation des armen Portugals, und das weiß ich sehr genau, weil ich habe da mit 18, 19, 20 mal 2 Jahre ganz in der Nähe der Rennstrecke in Lagos nämlich gewohnt und als DJ meinen Lebensunterhalt verdient. Die sind nur durch Corona in beide Kalender gekommen, also sowohl MotoGP als auch Formel 1. Ohne Corona wäre Portimão nicht in diese beiden Kalender reingekommen. Also die hätten Superbike-WM durchgeführt, aber in beiden Fällen, in beiden Kalendern ist Portimão nur eine Ersatzstrecke. Und deswegen gebe ich dir hundertprozentig recht, Matthias, weil als wir neulich das MotoGP-Rennen da gesehen haben oder auch Ende letzter Saison, da war ja Portimão das Schlussrennen in der MotoGP, Kurve 8, Kurve 9 mit dem Motorrad, da diese Senke, wo beide Räder in der Luft sind. Ich habe da noch so ein Bild von Jack Miller vor Augen. Eigentlich ein motorsportlicher Skandal, dass diese Rennstrecke nur durch Corona als Ersatzstrecke in den Kalender gekommen ist. Und das zeigt uns mal so ein bisschen, wie da so die Wertungskriterien sind. Da geht es nämlich in erster Linie nach Kohle, Fernsehverträgen, wirtschaftlicher Stabilität des jeweiligen Landes und was können die noch in dem schwarzen Geldkoffer rüberschieben. Portimão muss, spätestens jetzt, nachdem wir die Rennstrecke ja wirklich genossen haben, Portimão muss für die Zukunft in den nächsten Jahren sowohl in der Formel 1 als auch in der MotoGP als auch in der World Superbike in den Kalender rein. Fertig.
Also wenn ich Gerhard Berger wäre, ehrlich gesagt, dann würde ich auch sagen, wir müssen ganz, ganz dringend mit der DTM auf diese Strecke. Also da geht man ja auch immer wieder in Sachen Internationalisierung nach vorne und will irgendwie Rennen auch im weiteren Ausland irgendwie haben. Also ich weiß auch nicht warum. Eddie, du sagst, es geht ums Geld. Natürlich, es geht am Ende des Tages immer ums Geld. Aber wer diese Bilder gestern gesehen hat oder eben auch in der MotoGP zum Saisonende beziehungsweise jetzt zuletzt, das ist einfach auch vom Entertainment-Faktor, und ich bin ja oft derjenige, der sagt, das alles ist eben auch ein großer Zirkus und so, aber vom Entertainment-Faktor und so, wie sie es aufgelöst haben, das ist eine Sensation. Das ist einfach eine Sensation, auch wenn Mercedes dann gefühlt wieder allen wegfährt, und da können wir mal kurz drüber quatschen. Bottas, Hamilton, Verstappen, dann im Red Bull der Einzige, der so ein bisschen mithalten kann, und übrigens Lando Norris, Chapeau, 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 was der da leistet im McLaren. Also das ist in der Formel 1 schon im Moment wirklich abgefahren, aber vielleicht mal vorneweg. Hamilton wieder einmal das Maß aller Dinge, ne? Auch auf dieser Strecke.
Ja, auch wenn er es im Qualifying jetzt gegen seinen Teamkollegen mal verloren hat, da hat man fast dem armen Bottas so ein bisschen, hat man sich gut gefühlt, den am Samstag glücklich zu sehen, weil er kriegt ja irgendwie die ganze Zeit auf die Fresse, von außen, von innen, wie auch immer, und das hilft der Konfidenz natürlich nicht, dann den Lewis mal irgendwie zu schlagen. Und das hat auch tatsächlich nur sehr kurz gedauert, bis es dann wirklich wieder die normale Reihenfolge war und Bottas wieder nur part of the game war. Und Hamilton, es ist einfach unglaublich. Also das ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich meine, klar, wir können darüber diskutieren, ob er im besten Auto sitzt und ob er sein Teamkollege auf Augenhöhe ist, das weiß man nicht. Aber er ist so dominant, er schafft es immer wieder zu drehen, er schafft es immer wieder mit seiner Coolness die Ergebnisse mitzubringen. Er macht fast keine Fehler, bis auf den Restart, den er komplett verkackt hat.
Ja, da wollte ich dich eh fragen, ja. Weil das war ja total abgefahren. Aber erzähl mal weiter.
Ja, das war eigentlich das, was ich gerade, was ich noch dazu sagen wollte, als einziger Fehler, der aufgefallen ist. Ich meine, da hat er wirklich gepennt. Verstappen hat da super reagiert auf P3 in dem Moment. Der hat dann vorne auf Bottas geguckt und hat dann reagiert dementsprechend. Und das war natürlich dann ein Moment, wo man den Herrn Hamilton mal auf den falschen Fuß erwischt hat. Aber davon gibt es wenige Momente. Der ist einfach immer da, der funktioniert, egal was er für einen Lifestyle hat, egal wo er rumfliegt in dieser Welt und was er gerade tut. Ich freue mich übrigens drauf. Er kommt zu Extreme E in Ende Mai nach Senegal und unsere Chefitäten haben tatsächlich mich vor 2-3 Tagen angerufen und gesagt, wir haben ein Interview ausgemacht mit ihm. Das heißt, da werde ich mir mal den Lewis zur Seite nehmen und mal hoffentlich ein schönes Interview führen.
Oh, da freue ich mich,
wenn
ich
für übertragen darf.
Ja, für die Extreme E-Sendung und für RAN.de machen wir da was. Also da freue ich mich drauf.
Kannst du ihm dein Handy mit der Sprachmemo-App einfach unter die Nase halten und dann vielleicht einen kleinen O-Ton noch für unseren Podcast?
Soll ich das machen?
Wenn du das hinkriegst, wäre überragend. Dann, dass wir einmal so anmoderieren können, hören wir doch mal ganz kurz, was Lewis Hamilton sagt. Weißt du so? Das finde ich super.
Du musst also nur das Handy. Ich meine, wir haben noch ein paar Tage Zeit bis dahin. Das kann ich ja ganz entspannt machen. Ich sag's ihm einfach gar nicht. Ich drücke auf Sprachaufnahme und dann lasse ich das laufen. wir können uns noch ein paar Fragen überlegen, was wir ihn fragen wollen. Vielleicht auch euch da draußen, Fans, schießt euch mal mit Fragen warm, was ihr denn Lewis Hamilton fragen könnte oder was ich fragen soll Ende des Monats dann in Senegal.
Und ich glaube, dann machen wir so ganz cool. Dann sagen wir so, wir hatten Sandro Cortese, dann haben wir Stefan Bradl, Lewis Hamilton, da haben wir alle so im Podcast hier, Nico Müller. Weißt du, so einfach Lewis, einfach so miterzählen.
Nico Rosberg habe ich auch, steht auch schon fix in Senegal zum Interview. Also das wird ein gutes Wochenende in Sachen News, hoffentlich.
Das denke ich auch. Und ich freue mich dann jetzt schon auf die Extreme E-Sendung aus dem Senegal, weil die darf ich ja wieder kommentieren. Das wird ja mal ein Späßchen. Aber wisst ihr was? Ja. Ich glaube, dass der Lewis, so wie ich ihn einschätze, ich habe ihn ja auch mal schon mal kennenlernen dürfen, als er, der ist ja begeisterter MotoGP-Fan, zu Gast bei uns, weil er MotoGP war. Ich glaube, der ist so cool, wenn du dem das sagst. Du, pass mal auf, wir machen jetzt mal eben kurz irgendwie 2, 3, 4 Minuten für unseren Podcast und haben hier so ein paar Zuhörerfragen. Ich glaube, der ist so cool, den scheißt da gar nichts. Und das ist ja auch das Schöne. Das ist ja auch das Schöne an der Extreme E. Da ist ja sonst nichts außer Extreme E.
Genau. Von daher, das ist das Geile.
Von daher hat er ja Zeit. Da sind keine Grid Girls, da sind keine Champagner Hospitalities. Nö, da bist du mehr oder weniger mit ihm alleine. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da eine Männerfreundschaft entsteht, weil der wird sich drauf freuen, mit so einem richtigen Racer, mit so einem zweifachen DTM-Champion zu tun haben. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
Das Gute ist ja tatsächlich da, wie du es gerade sagst, da ist ja nichts los, in Anführungszeichen. Da sind keine Presseleute, wo sich verstecken müsste vor. Da ist quasi sind nur die Teams und die Fahrer. Und deswegen, das habe ich am letzten Mal schon gesagt, ist es so entspannt. Und da hoffe ich ein bisschen auf die Situation. Also ich kenne Lewis ja auch so von hier und da mal Hallo sagen. Nicht dramatisch viel, aber ich kenne ihn. Es gab mal eine Phase, da fand ich ihn total bescheuerten Deppen, muss ich tatsächlich sagen. Da hat er so eine arrogante Phase gehabt, da fand ihn, glaube ich, keiner so richtig cool. Aber mittlerweile, glaube ich, hat er wieder die Werte des Lebens erkannt und deswegen performt er auch wie Sau auf allen Ebenen,
die
er
irgendwie spielt. Freut sich auch wie Sau. Also der Jubel nach diesem Sieg gestern, das war richtig ehrlich, fand ich. Wie er da auf sein Auto gestiegen ist, wie er sein Auto nochmal geküsst hat, wie er es so wie so ein Pferd irgendwie geklopft hat im Sinne von, hast du gut gemacht. Daran siehst du ja eben auch, das ist für ihn nicht Business as usual, das ist für ihn nicht mal eben scheißegal. Und er musste, und das muss man auch ganz deutlich dazu sagen, er musste ja wirklich auch, gerade mit diesem verschlafenen Restart, er musste wirklich um diesen Sieg auch kämpfen, ne?
Ja, und hat er in den Statements ja übrigens auch gesagt, dass das gar nicht so einfach war, ne? Also weil Portugal ist ja auch immer so ein Windthema und Timo hat den Abtrieb der modernen Formel 1 Autos angesprochen. Wenn es dann so weht vom Atlantik und wir sind ja nicht irgendwie am Mittelmeer oder an irgendeiner Pfütze, sondern wir sind am Atlantik und da kann es schon mal richtig blasen. Also er hat ja selber gesagt, dass das nicht so einfach war, wie es vielleicht für den einen oder anderen aussah, sondern dass er ganz schön arbeiten musste gestern.
Ja, das hatten wir ja auch im Qualifying an Verstappen gesehen, der quasi seine Polrunde quasi nicht anerkannt bekommen hat, weil er eine Windböe bekommen hat und weil er dann Track Limits überschritten hatte. Deswegen stand nicht Verstappen auf Pol und das war natürlich dann auch ein Thema in Sachen Wind, was sehr, sehr stark beeinflussend dann da auch war. Was ich auch geil fand, wenn man gerade hier über Qualifying bzw. schnellste Runde redet, wie fandet ihr denn die letzten 5 Runden, wo dann plötzlich beide Teams bei Mercedes oder bei Red Bull entschieden haben, diesen einen Extrapunkt für die schnellste Rennrunde wollen wir uns jetzt holen, weil die Abstände passen, fand ich so pervers, wie auf was für einem Level die miteinander umgehen momentan, so nach dem Motto, oh scheiße, die probieren sich 3 Runden vor Schluss die schnellste Runde bei Red Bull zu holen, okay, er fährt sie, scheiße, Tracklimit überschritten hat sie ja nicht bekommen, beziehungsweise dann haben sie den Bottas geholt und den nochmal und der Lewis sagt, nee, ich komme nicht mehr rein, das passt schon so, es ist in Ordnung, ich nehme den Sieg lieber mit, bevor ihr bei Boxen schon was versaut. Also es war schon geil in den letzten 3 Runden, muss ich sagen.
Ja, fand ich auch. Also vor allem diese Augenhöhe, ne? Diese Augenhöhe zwischen Red Bull und Mercedes, das muss ich sagen, das ist spannend, wie lange nicht in der Formel 1. Auf der anderen Seite natürlich schon auch, ich finde, Mercedes hat schon auch immer noch eine Nase vorn. Es ist halt eben 1 und 3 und Red Bull eben 2 und 4. Aber trotzdem, das macht schon wieder richtig Bock und das macht Spaß und vor allem macht mir Max Verstappen Spaß, weil er einfach da sich nichts scheißt und für mich ja, wie gesagt, einer der kommenden Weltmeister definitiv, wenn er so weitermacht. Und wenn einer Lewis Hamilton schlagen kann, dann glaube ich, dann ist es eher Max Verstappen als Valtteri Bottas. Und das ist ja, ich glaube, das ist auch keine Überraschung, wenn ich das jetzt so sage. Er ist irgendwie noch gefühlt eine halbe Sekunde dahinter, aber er kommt dran und er, das macht einfach Bock zu sehen. Zum Glück, dass die Formel 1 eben nicht so wahnsinnig langweilig ist, wie sie das in der Vergangenheit eben oft auch gewesen ist. Und dann vielleicht nochmal für mich, wirklich die Überraschung dieser Saison bisher, das ist Lando Norris. Also der McLaren insgesamt, aber vor allem Lando Norris, der sich da in der Weltmeisterschaft, glaube ich, auf Platz 3 gefightet hat. Klar, schon 30 Punkte Rückstand, aber oder etwas über 30 Punkte, aber trotzdem, was der leistet im Vergleich, ich sage jetzt mal auch zu Ferrari, zu den hoch eingeschätzten Aston Martin, die ja überhaupt nicht klarkommen und so weiter, schon geil.
Ja, auf jeden Fall, wenn du siehst, vor allen Dingen, wenn Ricciardo dann in einem völlig versemmelten Qualifying in Q1 ausscheidet, dann ist es natürlich schon mal doppelt wertvoll, was er Lando da macht. Und Lando ist wirklich auch so ein New Age-Typ, der einfach ja total bodenständig, geil, motiviert ist und Spaß an dem hat, was er tut. Und den erwische ich ja auch immer mal wieder bei irgendwelchen Online-Gaming-Simulationsspielen. Der ist so entspannt und der hat auch so einen Spaß an dem, was er tut. Und deswegen performt er vielleicht auch mitunter so. Gebe ich dir vollkommen recht, ist eine sehr, sehr positive Überraschung in diesem Jahr. Aber gestern gab es auch noch für mich noch ein, zwei gute Überraschungen, zum Beispiel die Alpine-Jungs oder Alpine, wie auch immer man sie nennen möchte, mit Ocon und auch Alonso, beide mit P7 und 8. Ist doch ein geiles Ergebnis gewesen. Die kommen ja auch irgendwie aus dem Niemandsland so ein bisschen wieder in die Punkte zurück. Ja. Das war für mich ein sehr positiver Effekt. Negative Überraschung war, Sainz ging von 5 auf 11 zurück im Rennen. Da ging im Rennen wenig mit der Reifenstrategie, die hatten. Vettel von 10 auf 13 zurückgefallen, keine Punkte, obwohl es ja so einen Lichtblick im Qualifying gab. Sein Teamkollege war wieder am Arsch sozusagen, hinten dran dann im Ziel, der von weiter hinten gestartet ist. Und sehr positiv.
Hat ihn zwischendurch überholt, ne? Und das muss ich sagen. Das ist natürlich, ich meine, wir reden oft darum, Team und teaminternes Duell und so weiter. Und ich glaube, die Qualität von Sebastian Vettel im Vergleich zu einem Lance Stroll, da muss man definitiv nicht drüber diskutieren. Trotzdem, die beiden bewegen sich in dieser Saison auf Augenhöhe. Ja, an der einen oder anderen Stelle sogar Vorteil Stroll.
Ja, auf jeden Fall, das ist auch so. Und ich habe gestern von Nico Hülkenberg eben die Info mitgehört, dass er gesagt hat, Stroll hatte mehr Updates am Auto als Vettel, weil er eben auch der Stärkere war, die letzten Rennen. Die Updates, ob die jetzt funktioniert haben, sei mal dahingestellt. Aber wie du sagst, er ist mit Sicherheit performancemäßig momentan nicht hinten dran, sondern vielleicht eher vorne dran an Sebastian. Da ist auf jeden Fall ja irgendwie das Wohlfühlen und das, ich habe Spaß an dem, was ich tue, bei Sebastian immer noch nicht da und das ist die Frage, ob das überhaupt oder hoffentlich nochmal wiederkommt. Aber wenn ich dann gerade bei, Entschuldigung, ja, bitte. Ja,
das muss man sich ja mal vorstellen, dass das für Sebastian Vettel das erste Mal seit September, glaube ich, war, dass er es überhaupt ins Q3 geschafft hat. Also alleine dieses Faktum gibt es ja gar nicht eigentlich. Also ist ja unfassbar. Ja.
Nee, und wirklich unfassbar. Übrigens, eine schöne Nachricht, Timo, die mich persönlich sehr gefreut hat. Das war mir nämlich so in der Form nicht bewusst. Wir haben gestern in Portimao das erste Überholmanöver von Mick Schumacher gesehen.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Wolltest du es auch sagen?
Ja.
Das erste Überholmanöver von Mick Schumacher in der Formel 1. Was war es? Rennen 5? Ja?
Ja, genau.
Sehr geil. Sehr geil.
An Latifi vorbei.
Latifi genau. Allerdings macht auch diesen Fehler, ne?
Ja, aber trotzdem.
Aber ich fand beeindruckend, wie der Ingenieur von Mick, der ihn ja nach diesem Dreher vor 2 Wochen so aufgebaut hat, ne? Und so ganz weich war. Das fand ich, das war ein schöner Funkspruch. Und gestern, wie er sich gefreut hat, so, ja! Und dann hat er so toll im Funk gehört, irgendwie, weil Mick Schumacher halt einfach, ich weiß nicht, von 17 auf 16 gefahren ist mit diesem Überholmanöver. Das war natürlich schön.
Ja. Das war echt geil. Also ich meine, dass man sich dann über von 18 auf 17 so freut, das gibt es ja in der Regel auch nicht. aber genau. Es ist natürlich super geil und es ist eine kleine, aber wichtige Motivation für den Mick auch. Ja. Punkt 1, er hat einen super Job gemacht, seinen Teamkollegen wieder in Grund und Boden gefahren, was richtig gut und sehr, sehr wichtig wieder ist. Das ist die erste Benchmark, die du hast als Teamkollege, das ist klar. Aber dann zum ersten Mal mit einem anderen Auto zu kämpfen, sprich mit einem Williams in dem Fall, und den zu überholen, ist auch ein kleiner Erfolg auf jeden Fall.
Ja, fand ich auch richtig schön. Habe ich mich auch drüber gefreut. Also das geht ja jetzt nächste Woche direkt weiter in Barcelona und dann übrigens auch wieder, glaube ich, bei den Kollegen von RTL. Das ist, glaube ich, dann das nächste Rennen, was die auch wieder übertragen dürfen. Also wahrscheinlich dann wieder deutlich mehr Zuschauer, die dann hoffentlich auch einen coolen Mick Schumacher erleben werden. Aber um auch nochmal Vettel anzusprechen, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir fehlt die Hoffnung. Ich habe mit Mark Webber drüber geredet. Mark Webber war bei uns in Valencia und der war nun viele Jahre sein Teamkollege und wir hatten ein sehr langes Interview, es gibt es auf ran.de zu sehen, haben aber auch so uns tatsächlich gut verstanden und haben uns da Geschichten erzählt und er hat echt viele Stories so aus seiner alten Zeit erzählt. Eddie, du kennst ihn ja, glaube ich, auch. Ne? Du hattest
mir
geschrieben, dass der ein super Typ ist. Er ist wirklich ein super Typ. Ich habe ihn auch gefragt,
ob Aussie-Style halt.
Genau. Ich habe ihn auch gefragt, ob er zu uns in den Podcast kommen würde. Er war nicht abgeneigt. Also da arbeite ich jetzt noch dran. Da müssen wir nur mal eine Englischfolge irgendwie machen mit ihm. Aber der ist wirklich cool. Und der zum Beispiel sagt auch, also unter der Hand, er sagt, er hofft es, aber auch ihm fehlt da ihm fehlt die Fantasie, dass das nochmal was werden kann. Fand ich interessant.
Ich meine, wo soll es herkommen auf einmal? Also, Ferrari, okay, das Thema haben wir abgeschlossen. Da ist ja wirklich alles, auch im psychologischen Bereich, im menschlichen Bereich, im Bereich der Betreuung, Wohlfühlfaktor, brauchen, glaube ich, alle Rennfahrer. Da ist ja alles schiefgelaufen, was irgendwie schieflaufen kann. So, jetzt ist er im neuen Team, was letztes Jahr ja wirklich auf dem Sprung nach ganz, ganz vorne war. Ja, jetzt hat er meistens, Timo hat es gerade schon gesagt, jetzt hat er meistens mit seinem wesentlich unerfahrenen Teamkollegen zu kämpfen, der dann auch eher die Updates kriegt als Sebastian Vettel, einfach weil er über die einzelnen Sitzungen gesehen und auch in den Rennen der Schnellere war.
Ja, und das jetzt schon so weit, nach Rennen 5, Entschuldigung, dass nach 5, nach Rennen 4 schon die Entscheidung gefallen ist gegen den vierfachen Weltmeister. Das ist eine Ansage.
Das ist eine Ansage, ne? Finde ich auch.
Und da nutzen dir dann eben halt in der Realität, im Hier und Jetzt, in diesem knallharten Sport, da nutzen dir dann die 4 Titel, die du irgendwann mal geholt hast, die nutzen dir da gar nichts mehr. Weil es geht für die Teams hinter McLaren und hinter Mercedes und hinter Red Bull in erster Linie erstmal auch um sich dazu positionieren. Es geht um Punkte, es geht um Zuschüsse von der Formel 1 Organisation. Es geht ums Überleben, so könnte man das auch sagen. Ja, und wenn dann ein Team, was letztes Jahr so hoch ambitioniert war, einen vierfachen Weltmeister holt und er wird von seinem Teamkollegen, der längst nicht die Erfahrung hat, so gebügelt,
was du richtig sagst, Racing Point, als das Auto letztes Jahr noch rosa war, da sind die vorne mitgefahren. Da waren die in der Rolle, in der jetzt Lando Norris ist bei McLaren. Ja. Ja? Und auf einmal ist die Karre grün. Und klar, das Team an sich hat sich ja jetzt nicht verändert. Klar, Motor und so weiter, aber oder ist das ein anderer Motor? Ich weiß gar nicht, der Aston, oder sind die letzte auch schon Aston Martin gefahren, oder?
Ich glaube, das ist der gleiche Motor, aber es gab natürlich aerodynamisch ein paar Updates, die nicht gerade dem Team aktuell helfen. Und
aber
die Aerodynamik ist das Problem tatsächlich, ja.
Sie haben sich verschlechtert. Also sie haben sich deutlich verschlechtert im Vergleich zum letzten Jahr und fahren jetzt eben auf 13, 14 da durch die Gegend. Und das muss ich sagen, das hat mich wirklich überrascht und auch negativ überrascht. Und keine Ahnung. Also ich fand das nur interessant, wie Mark Webber da wirklich so ein bisschen fast konsterniert so ein bisschen reingeschaut hat und nicht so richtig wusste, was los ist. Timo, übrigens, bei dir ist das Video angehalten.
Ja, weil sein weil sein Teamchef wieder anruft wahrscheinlich.
Ja, schon, der hat schon tatsächlich das zweite Mal angerufen.
Scheint ja dringend zu sein. Das wäre natürlich die Krönung meiner journalistischen Laufbahn, wenn wir hier live im Podcast enthüllen würden und du da die Vertragsunterschrift rechts unten unter den DTM-Deal auch noch hinkriegst.
Ja, gut, aber das haben wir doch. Aber Eddie, das ist ja längst entschieden und längst...
Klar.
Also das Team muss sein, kommendes DTM-Engagement hier im Podcast.
Das hat er versprochen. Also
hat
das
er versprochen.
Ist, ne, das Timo. Ist
unter, er erinnert euch dran, verdammt.
Das ist unter Freunden fix und versprochen. Aber nochmal eben abschließend zu Sebastian. Der tut mir ja fast schon leid. Der kommt da von einer, natürlich argumentieren die jetzt vom Team, dass ihnen die aerodynamischen Veränderungen, die sie da machen mussten aufgrund der Reglementveränderungen, dass ihnen das mehr schadet als den anderen Teams um sie rum oder auch mehr schadet als den Spitzenteams. Ja, okay, kann ich noch ein Stück weit nachvollziehen. Aber der gute Sebastian Vettel, den ich sehr schätze, der für mich einer der Helden des deutschen Motorsports überhaupt ist, der gerät da von einer Negativspirale in die nächste.
Ja.
Oh, und das so, sagen wir es mal so, in der Abendsonne seiner Karriere, das braucht auch kein Mensch.
Nein. Bin ich bei dir? Nee,
definitiv nicht. Also, 1000%. Und um gerade nochmal bei was Negativen zu bleiben, und das ist mein Flop des Wochenendes, ist der Auffahrunfall von Kimi Räikkönen auf Start und Ziel. Also ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Also das war ja ein Moment, wo ich dachte, hat der gerade sein Gin Tonic gesucht im Fußraum oder was? Das gibt's ja gar nicht. Einfach stockvoll seinem Teamkollegen hinten drauf. Es ist ja unfassbar.
Hat der seinen Gin Tonic gesucht
im Fußraum? Auch geil.
Das ist auf jeden Fall schon mal mein Zitat des Tages, ja.
Ich dachte, Kimi trinkt Wodka.
Ja, sowohl als auch alles, was hochprozentig ist, findet er gut auf jeden Fall.
Ja, also klar, menschliches, nennen wir es einen menschlichen Fehler. Kann passieren.
Jetzt mach mal dein Video wieder an, Timo, weil ich will dein Gesicht sehen.
Seht ihr mich echt nicht oder was bei mir
ist? Da steht Video angehalten.
Jetzt ist er wieder.
Jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet der Teamchef.
Mhm. Genau. Beim Geradeausfahren.
Dann knallt der Erfahrenste, der alles schon erlebt hat, dann knallt der.
Der die meisten Rennen gefahren.
Dann knallt der dem anderen da hinten rein und alle fragen sich, was ist denn da los?
Ja, und du siehst die Onboard und der fährt drauf zu und es passiert einfach nichts. Du denkst, jetzt muss er reagieren. Nö. Kimi denkt sich, ich fahre einfach voll hinten rein.
Aber, weißt du, was ich glaube? Ich bin mir ganz sicher sogar, das hat ja der ein oder andere auch schon mal vielleicht erlebt, auf der Autobahn oder so. Ich glaube, das gibt's, weil der war müde und der hat so ein bisschen Sekundenschlaf gehabt. Ich glaube, das war's.
Der war müde direkt in der Startphase und hat einen Sekundenschlaf und fährt seinem Teamchef hinten drauf. Bei einem Formel-1-Rennen. Auch eine interessante Theorie.
Ja, übrigens, Sekundenschlaf hat auch das Internet und die Internetverbindung von Timo Scheider. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Eddie, wir sind jetzt alleine erstmal. Mal gucken, ob der Scheider wieder dazukommt. Ich bin gespannt.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ne? Aber ich bin jetzt optimistisch. Jetzt sind wir zu zweit. Scheider ist verschollen. Scheider macht es gerade wie Kimi Räikkönen. Der sucht den Gin Tonic in seinem Fußraum.
Ich versuche den mal wieder dazu zu bringen.
Ja, aber unbedingt.
Wir können ja trotzdem auch mal das Formel-1-Wochenende an der Stelle auch sozusagen beenden. Und denke einfach, dass wir an dieser Stelle ein cooles Formel-1-Rennen gesehen haben. Ich freue mich wirklich schon auf Barcelona. Übrigens am Sonntag, das ist ganz gut, auch für uns mit der Formel E, denn mit der Formel E sind wir ja am Samstag in Monaco und dann am Sonntag die Formel 1 in Barcelona. So haben wir, glaube ich, ein richtig, richtig tolles Wochenende da vor uns. Scheider ist nicht wiederzufinden.
Ja, du musst ihn noch mal anrufen. Im Übrigen freue ich mich tierisch auf Monaco. Also ich freue mich nicht drauf, dass ich nicht mit dir vor Ort am Hafen stehe. War ich nämlich auch schon länger nicht. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Monaco, Matthias, bei der Formel 1?
Ich war mal in Monaco und habe in Monaco den Auftakt der Rallye-Weltmeisterschaft erlebt. Und das hat richtig Bock gemacht, das hat richtig Spaß gemacht. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit und war eine ganz tolle Geschichte. Aber ich habe in Monaco ansonsten noch nie ein Formel-1-Rennen oder Ähnliches erlebt. Und insofern bin ich da mal echt gespannt. So, jetzt ist Timo wieder da, aber Eddie fehlt noch. Das läuft ja wirklich wie am Schnürchen. Wahnsinn. Ich glaube, das wird eine Chaos-Folge.
Das wird eine Chaosfolge. Jetzt sind noch meine Herz. Ich bin wieder da. Ich weiß nicht, warum ich weg war. aber ich laufe ganz normal weiter. Und jetzt interessanterweise finde ich, höre ich dich jetzt gerade irgendwie auch nicht mehr auf meinen Kopfhörern.
Was hast du? Du hast uns nicht mehr auf deinen Kopfhörern.
Jetzt höre ich dich wieder auf den Kopf.
So, und ich weiß nicht, was. Geil. Ich habe im Übrigen die ganze Zeit für die Podcast-Zuhörer erzählt, was gerade passiert im Hintergrund. Dass der Technikbeauftragte, Matthias Gilling da irgendwas macht und Scheider verschollen ist.
Ich schreibe mir mal auf, dass ich um Minute 28 herum wahrscheinlich viel schneiden muss. Das wird ja super.
Also ich habe nichts gesagt. Dafür, das kannst du schon mal aufschreiben. Ich habe echt bewusst gewartet, weil ich dachte, ich laber jetzt nicht irgendwas hier rein.
Ja, das ist schon
mal, also,
das ist schon
Matthias,
das höre ich mir dann nur 28, 29 höre ich mir das mal an, da schneide ich knallhart.
Wir waren gerade dabei, uns auf Monaco und die Formel E zu freuen. Das dritte Mal die Formel E in Monte Carlo, natürlich live. Alle Sessions ab Samstagmorgen, das wird dann wieder frühes Aufstehen für Daniel Abt und mich, auf RAN.de. Dann natürlich das Qualifying und dann natürlich das Rennen. Das klassische Formel E-Format, Eintagesveranstaltung. Aber die Formel E ist das dritte Mal in Monaco. Allerdings aber zum ersten Mal auf dem Original Formel 1 Layout. Und wir haben ja letztes Mal schon drüber diskutiert, dass so permanente Rennstrecken Gift sind für die Formel E wie Valencia. Das werden wir in Monte Carlo nicht haben. Das ist so ein Zwischending. Also ich erwarte mir da ganz viel von. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Timo, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Autos da auf dieser spektakulären Rennstrecke mit dem Tunnel und allem, was dazugehört, ich könnte mir vorstellen, dass das richtig geil wird.
Also das war für mich eine Nachricht, die fand ich richtig, richtig geil. Also für die Formel E, für den Motorsport-Fan, da ist dann plötzlich auch die Verbindung zu diesem Formel-1-Gefühl plötzlich auch da, weil das Bild vom Auge einfach schon sagt, die fahren wie die Formel 1 auf der Strecke. Also ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Und es ist echt so ein bisschen, dass ich denke, schade, da wäre ich jetzt wirklich gerne live vor Ort. Aber das hat ja nur, die Ehre hat ja nur unser lieber, werter Herr Matthias Gilling.
Ja gut, das ist im Leben einfach immer, das müsst ihr euch einfach auch wirklich mal wirklich hinter die Ohren schreiben. Und zwar ganz, ganz deutlich, jeder bekommt das, was er verdient. Ja? Mhm.
So. Deswegen gehe ich nach Senegal.
und ich nach Unterföhring.
Nee, Eddie, du fährst erstmal in die Lausitz zu den Testfahrten der DTM jetzt.
Das stimmt.
Da wollte ich eigentlich auch hinkommen. Ich versuche am Mittwoch hinzukommen. Es steht noch nicht ganz fest, ob ich am Mittwoch schon nach Monaco muss oder am Mittwoch in die Lausitz komme. Aber wenn, dann sehen wir uns am Mittwoch in der Lausitz.
Ey, das wäre ja schön, weil seit wann sehen wir uns dann das erste Mal physisch, außer hier im Videocall? Ist verdammt lange her. Ja, September kommt hin. Zurück.
Oder Nürburgring waren wir noch zusammen, oder?
Nürburgring waren wir noch zusammen.
DTM. Ja, was? September DTM am Nürburgring. Ja, das wie gesagt, es kann aber auch sein, dass ich heute den Anruf kriege und schon am Mittwoch nach Monaco muss. Das wird sich noch entschieden. Das hängt an den Kollegen von Mercedes, weil wir da eventuell noch ein Feature drehen mit Ian James und so.
Ey, aber das sind ja Reiserouten. In meinem Fall ist er begnadet. Bremen, 9:06 Uhr Ortszeit jetzt bei der Aufnahme des Podcasts. Nieselregen, graues norddeutsches Scheißwetter. Dann irgendwann heute Nachmittag nach Klettwitz oder Senftenberg. Ich weiß gar nicht genau, ob unser Hotel in Klettwitz oder in Senftenberg ist. Und dann nächste Station Unterföhring. Ja, das nenne ich mal Jet-Setten, ne?
Ja, ich sagte dir, es ist auch kein Spaß nach Monaco. Also wirklich, allein diese Reiserei und so, das ist wirklich anstrengend,
ja, glaube ich dir
sagen. Und dann hängt man da in Monaco, das ist ja auch nicht schön.
Ja,
das
ist ja widerlich. Also das ist auch kein Mensch.
Was habt ihr denn noch geguckt? Timo, hast du NLS geguckt?
NLS habe ich tatsächlich nur teilweise geguckt, weil ich auch den ersten Lauf zur Rallycross Nordic Meisterschaft geguckt habe. Ich wusste gar nicht, wo ich zuerst schauen soll dieses Wochenende. Ich habe natürlich MotoGP, Formel 1, Rallycross, NLS irgendwie alles probiert, parallel zu schauen. Es ist nicht alles gelungen. NLS musst du mich aufklären.
Ja, müssen wir mal eben noch kurz erklären. Also das weiß nicht jeder, weil bei vielen, vielen Fans, das weiß ich ja vom 24-Stunden-Rennen, läuft das Ganze immer noch unter VLN. NLS ist die Nürburgring-Langstreckenserie. Da hat man jetzt halt den Namen und das Logo ein bisschen geändert. Ich habe es hauptsächlich geguckt, weil da ja viele unserer DTM-Protagonisten auch am Start waren. Calvin van der Linde, Nico Müller und müssen wir jetzt nicht alle aufzählen. Ja, aber ich habe ein totales Porsche-Festival gesehen und hat mich sehr gefreut. Sabine Schmitz wird von oben zugeschaut haben aus dem Himmel. Doppelsieg für Fricadelli. Wie geil ist das denn?
Gänsehautalarm. ja, tatsächlich habe ich auch vernommen, und das natürlich schönere Geschichte konnte man nicht schreiben, dass die beiden Fricadelli-Porsche diesen Doppelsieg fahren. Ja, ist eine schöner Gruß.
Der Scheider also, und das Internet, liebe Zuhörer.
Wenn irgendjemand bei mir, einen guten Draht, ich weiß nicht, was hier, nee, das ist nicht, hat, das ist ja der fünfte Anruf, während wir einen Podcast machen.
Und immer der Teamchef? Und immer der Teamchef aus beiden
Seelen? Nee, das war jetzt mein Dad tatsächlich.
Mein Dad, Papa, war das in dem Fall. Hört ihr unseren Podcast eigentlich? Hört er unseren Podcast?
Der weiß doch gar nicht, was Podcast ist.
Ja, dann erklär's ihm. Dann erklär's es ihm halt mal.
Ich hätte ihn jetzt sonst gegrüßt. Überragender Kerl, dein Papa.
Pass auf, Matt, das ist mein Szenario. Ich weiß es jetzt mit den Anrufen für den Scheider. Die ersten vier Anrufe war der Teamchef, wo wir ja mittlerweile gelernt haben hier im Podcast, dass das der gleiche Teamchef ist in der Rallycross, wie dann auch beim DTM-Einsatz. Der hat Scheider viermal nicht erreicht am Bodensee. Daraufhin hat der Teamchef so ein bisschen die Hosen voll gehabt und hat den Papa Scheider mal angerufen, um zu fragen, sag mal, was ist eigentlich mit Timo los? Ich habe hier die Vertragsunterlagen fix und fertig liegen. Kannst du mir sagen, wo ich den kriege? So wird das jetzt gewesen sein.
Der wird, weißt du, was der gesagt hat? Der hat gesagt, pass mal auf, hier Papa Scheider, ich versuche seit einer halben Stunde den Timo zu erreichen und der ruft einfach nicht zurück. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, eine ganze halbe Stunde.
Soll ich auch sagen, nicht, dass ich nicht zurückrufe, sondern ich drücke den die ganze Zeit weg. Das ist ja noch viel schlimmer. Was soll der sich denken?
Auch eine geile Schlagzeile. Scheider Comeback in der DTM scheitert daran, dass er nicht zurückruft.
Wegen Scheider Comeback in der DTM scheitert wegen Podcast-Aufzeichnung. Ja, genau. Aber übrigens, was ich mir wünschen würde, ich hab, wo ihr gerade von Porsche erzählt, es ist ja immer noch der große Traum. Also wir haben ja jetzt mit Lamborghini die nächste Marke in der DTM, die unter der Woche da veröffentlicht worden ist, was ich übrigens sehr geil finde. Ich wünsche mir Porsche.
Wird
von
schwierig.
Mir auch mit Scheider drin.
Ja, wird aber schwierig, Timo. Du gibst mir, glaube ich, recht. Ne? Also das geht von der Motorkonfiguration nicht. Also die wollen ja die schnellste GT3-Serie der Welt werden, also mit richtig Qualm und so. Ja, und da ist Porsche einfach am Limit. Und dann, so wie ich das mitgekriegt habe, es gibt einfach auch zu wenig Porsches auf der Welt. Ne? Die sie hatten oder die sie gebaut haben von dem GT3-Auto, ja, die sind alle weg.
Also kann ich euch ganz klar sagen, weil auch Porsche in meinen DTM-Diskussionen und Verhandlungen auch ein Thema war. Aber es ist de facto so, es gibt keine neuen Autos. Und dann wird Porsche 2023 ein neues Auto bringen, wo natürlich die Teams, die jetzt über Porsche-Einsatz nachdenken, wenn sie nicht gerade einen haben, tatsächlich sich jetzt nicht nochmal neuen Porsche kaufen momentan, weil sie sagen, da kommt in anderthalb, zwei Jahren kommt ein ganz neues Auto raus. Und die Privatteams, die müssen natürlich auch nach der Kohle gucken. Ne? Dann kauft man vielleicht was ein bisschen länger planbar ist als jetzt nur zwei Jahre. Und deswegen ist Porsche momentan ein schwieriges Thema. Die sind völlig ausverkauft, produzieren gerade nichts Neues oder kriegen jetzt nichts nach. Deswegen ist Porsche ein schwieriges Thema.
Also bleibt ein Traum. Bleibt ein Traum von mir, dass Porsche das in die DTM
vielleicht,
schafft. Ja. Na, muss nicht. Letzte Woche Montag hätte ich ja noch gesagt, angesprochen auf Lambo zum Beispiel. Also hätte ich auch nicht unbedingt daran gedacht, dass wir tatsächlich noch einen dieser, wie ich ja finde, sensationell aussehenden, sensationell klingenden Autos in die DTM bekommen. Und dank des Teams T3 da aus Dresden haben wir jetzt einen Lambo in der DTM. Also was ich damit sagen will, ist einfach, ich glaube, im Moment geht alles extrem schnell. Und wir haben ja noch ein paar Wochen. Und das Tempo, die Fahrt, die DTM insgesamt jetzt auch mit dem Lambo noch zusätzlich dazu aufgenommen hat in den letzten Wochen. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass da noch irgendeine Überraschung aus der Ecke kommt.
Also auch eine schöne Premiere. Ich habe ganz vergessen, am Wochenende bei der NLS eine schöne Premiere des neuen BMW M4 GT3. Der ist ja am Samstag mit Augusto Farfus gefahren auf der Nordschleife zum allerersten Mal. Ja, auch das Auto, was dann in der DTM für BMW 2022 zum Thema wird.
Ja, Augusto Farfus. Dies Jahr ist
noch die Badewanne, ne?
Die Badewanne. Das hat sich jetzt so eingebrannt, das Thema, ne? Die Badewanne.
Augusto Farfus und Jens Klingmann sind den M4 gefahren, aber auch dazu. Zum Beispiel sage ich jetzt mal, ich halte die handelnden Personen, also sprich die BMW Motorsportchefs und auch die Jungs um Gerhard Berger, ich halte die für so vernünftig, dass man irgendwo im Reglement eine Lücke findet, dass man bei irgendeinem Rennen dann schon mal Homologation hin, Homologation her, das kann man ja mal auch beiseite schieben, das ist ja im Grunde genommen eine Privatveranstaltung, muss ja irgendwie möglich sein, wenn man so ein Auto hat, wenn das Auto performt, dann kann man den ja bei den letzten beiden Saisonrennen zum Beispiel mal reinschmeißen.
Ja, warte mal ab, wenn der M6 völlig hinterherfahren sollte die ganze Zeit, dann wird dieser Druck wahrscheinlich hier und da deutlich höher werden. Und der Schrei nach dem M4. Mal sehen, vielleicht gibt es eine Chance. Geht nicht.
Aber dass der M4 in Monza, also wenn der jetzt.
Nee, das ist illusorisch. Monza
kannst du vergessen. Das ist illusorisch, oder?
Ja, Quatsch.
Nee, das geht nicht. Das wird nicht passieren.
Aber warum nicht? Wenn er jetzt am Nürburgring fährt, auf der Nordschleife, wieso kann er nicht in Monza fahren?
Das nennt man Homologation.
Ja, ich weiß. Aber er fährt da ein Rennen, warum soll er nicht da ein Rennen fahren? Das erklär mal meinem Vater bitte.
Der ist ja also kein Rennen gefahren.
Was nicht passieren wird, also der ist auf dem Nürburgring nur einen Test gefahren am Samstag. Ach so, ein Test. Und ja, okay. Das Thema ist natürlich auch, wenn du jetzt Kundenteams hast, musst du auch eins sagen. Das heißt, du wirst ja nicht als Werk jetzt kommen und wenn du ein Auto hast und nicht genügend Autos für alle hast, wirst du ja nicht plötzlich sagen, ja, wir haben einen M4 GT3, mit dem fahren wir jetzt auch mit und wir hauen unseren lieben Kunden, die ihr privates Geld mit ihren Sponsoren und Partnern investieren, da erfolgreich zu sein, wir hauen denen jetzt auf die Ohren, weil die wollen ja eins nicht, hinterherfahren, als Werk, wenn sie ihren M4 jetzt bringen würden. Sprich, du kannst es dem Kunden gar nicht antun, dass der einen M6 gekauft hat oder der einen mal gekauft hat, den einsetzt und dann kriegt er von einem M4 auf die Ohren und umgekehrt hinterherfahren, wenn man den M4 einsetzen würde, auch nicht. Also von daher wartet man, bis da alles homologiert ist, bis man genügend Autos hat für die Teams, die es fahren wollen und dann wird man aufschlagen.
Ansonsten ganz kurz von meiner Seite noch, weil ich habe fast alles geguckt, NLS, also da kann man einfach auf die NLS-Seite gehen oder auch auf den NLS-YouTube-Kanal, gibt es verschiedene Plattformen, wo man sich das angucken kann. Nächstes Wochenende 6 Stunden Qualifikationsrennen, Timo, das wird wieder ein Kracher, ne? Weil es ist und bleibt einfach die geilste Rennstrecke der Welt und was die Kollegen Uwe Winter, Olli Martini, Patrick Simon, Lukas Gajewski und wie sie alle heißen, was die da abliefern für einen Stream aus der Eifel mit diesen tollen Autos, mit den tollen Fahrern, mit diesen fantastischen Bildern, die es da gibt, mit dem Heli. Also wenn der Heli da mit der Spitzengruppe mitfliegt und da gab es an diesem Wochenende, das kann ich nur jedem empfehlen, da gab es an diesem Wochenende einen ganz, ganz großen Aufschlag von Nico Menzel, der ja mit Dirk Adorf und Yves Scher und den anderen Kollegen in dieser Saison die ADAC GT Masters übertragen wird. Also dieses Überholmanöver von Nico Menzel, könnt ihr euch auf Instagram angucken, oder diese Überholmanöver von Nico Menzel, sensationell. Also das ist wirklich überragend und ich freue mich jetzt schon aufs Kommentieren vom 24-Stunden-Rennen. Dank der Verschiebung der Formel E aus Santiago de Chile kann ich es nämlich jetzt doch kommentieren und freundlicherweise haben sie mich dann noch mit ins Team genommen. Das ist großes Kino. Nächstes Wochenende, wer nichts vorhat, einfach mal reingucken. Quali-Rennen NLS. Ein Hochgenuss. Jetzt seid ihr still, ne?
Herr Killing passiert? Der Herr Killing ist ja eingefroren. Was ist passiert?
Nee, überhaupt nicht. Nee, ich höre mit Begeisterung zu. Mir ist gerade eingefallen, dass stimmt, da könnten wir nochmal aufschlagen. Du hast recht. Santiago de Chile ist ja abgesagt. Und Marrakesch ja auch abgesagt. Und damit ist auf jeden Fall an diesem Wochenende Zeit für das 24-Stunden-Rennen. Das ist natürlich richtig.
Da muss ich auch mal Danke sagen an denen, die mir da so vertrauen, weil die haben mir da wirklich eine Tür offen gehalten, weil die müssen ja für so ein 24-Stunden-Rennen, wir fangen ja donnerstags dann schon an zu senden im Stream vom Motorsport Total, von Sport Total, so heißt die Firma meines Chefs. Ist aber eine geile Produktion und macht einfach Spaß. Und die haben mir das bis zum letzten Moment, nämlich bis zur Neugestaltung des Formel-E-Kalenders offen gehalten, dass ich da dann mitkommentieren darf. Und das war auch der Grund, warum ich mir alles gegeben habe von der NLS am Samstag quasi als Vorbereitung. Weil waren ja jetzt schon knappe 160 Autos am Start bei der NLS. Ich bin mal gespannt, wie viel es beim 24-Stunden-Rennen werden. Aber was die in Corona-Zeiten da in der Eifel versuchen, ohne Zuschauer leider immer noch, das wird sich, ich befürchte, bis zum 24-Stunden-Rennen leider auch nicht ändern. Das ist schon ein großes Kino. Guck mal, was der Timo da reinhält.
Ja, guck mal, ich halte
euch Schlüsselanhänger oder was ist das?
Nee, es ist von unserem Chef Alex Wölfing, der mich ja irgendwann, ich war unterwegs, der Tankstelle gesagt, was kann ich mitbringen? Und für seine Kids sammelt er so Magnetdinger für den Kühlschrank. Ja. Und das habe ich immer noch hier liegen, mit einem Preisschild von 5,90 € drauf. Die Nürburgring Nordschleife als Magnet für unseren Chef Alex Wölfing. Das liegt schon seit letztem Jahr in Nürburgring hier.
Also der sitzt jetzt gerade an seinem Handy wahrscheinlich irgendwo, fährt er gerade von einem Wellness-Tempel zum anderen Wellness-Tempel und wird sich wahnsinnig freuen, dass er das seine Kinder jetzt. Nee, der arbeitet wirklich hart, das muss man mal sagen. Also Alex, wenn einer wirklich auch echt ackert wie ein Schwein, dann ist das unser lieber Freund Alex Wölfing, der diese ganzen Übertragungen alle plant, gemeinsam mit seinem Team, mit Veronika Mitterbüller, mit Philipp Kubiesa und wie sie alle heißen. Das ist nicht so leicht und nicht so einfach und das machen die schon wirklich ganz, ganz toll und wir sind ja dann am Ende die kleinen Hafensänger, die sich einfach hinstellen in die fertige Sendung und ein bisschen gut aussehen und dann den Applaus kriegen. Manchmal zu Unrecht, denn die eigentliche Arbeit passiert im Hintergrund. Meine ja, ich ganz ernst.
Die passiert auch jetzt schon, die passiert auch jetzt schon, weil wir haben nämlich, jetzt bellen gerade ganz viele Hunde bei mir vor der Tür. Ich weiß nicht, was da los ist. Tut mir leid, wenn man das hört. Macht aber nichts. Die bereiten jetzt schon die DTM-Testfahrten vor und müssen ja dann auch Formel E auf dem Zettel haben, ne? Samstag. Also das geht jetzt Schlag auf Schlag. Das betrifft dann im Übrigen auch eine ganze Menge Fahrer. Antonio Felix da Costa, von dem habe ich zum Beispiel gestern einen Instagram-Post gesehen, der ja auch in Spa auf dem Podest gestanden hat, in der WEC. Der war völlig platt gestern Abend, weil der musste dann von Spa aus irgendwie auf irgendwelche dubiosen, auf dubiosen Wegen direkt zu seinem DS Techita-Team, um eben Monaco Formel E vorzubereiten. Sophia Flörsch war in Spa am Start. Die ganzen Jungs, die aus der DTM am Start waren, eben in der Eifel, bei der NLS. Dann gibt's auch welche, die ganz ambitionierte Reisepläne haben, wie DTM-Rookie Philip Ellis zum Beispiel. Der ist 2 Rennen in Austin auf dem Circuit of the Americas gefahren, im Sportwagen, im GT3 Mercedes. Und der hat mir versichert, dass er Dienstagmorgen, also morgen früh, dass er morgen früh in der Lausitz am Start ist, um DTM-Tests zu fahren. Ich glaube, wir werden ein paar Augenränder sehen.
Augenränder ja, aber der wird genau jetzt im Flugzeug sitzen.
Ja, klar,
der wird
logisch.
Mit irgendeiner Nachtmaschine gestern Abend, was weiß ich, Richtung Chicago geflogen sein und von Chicago dann oder von LA oder whatever Richtung Frankfurt. Und dann wird der sich ins Auto hocken und dann von Frankfurt in die Lausitz fahren heute Abend irgendwann und morgen früh da sein. Du wirst ihn sehen, bin ich mir ganz sicher.
Ich bin gespannt. So, jetzt haben wir 44 Minuten hier in Folge jetzt, 30, jetzt, der Champagner-Folge. 44 Minuten ohne
ich habe ein keine Wort. Sekunde, ich habe leider keine Sekunde MotoGP gesehen, deswegen gehört die Show jetzt euch.
Ja, da hast du was verpasst, Mattes. So viel kann ich dir schon mal sagen. Timo, wie fandest du es denn?
Ich konnte nicht alles gucken.
Also ich muss sagen, das war mitunter mein Highlight des Wochenendes, muss ich sagen. Die MotoGP hat wieder in allen Belangen alles gezeigt, was es irgendwie zu zeigen gibt. Angefangen von der Moto3, wo es wieder ein Pedro Acosta im vierten Rennen, 3 Siege als Rookie zum Sieg gekommen ist. Unfassbar, dieser coole Hund, wie der in der letzten Ecke, ja, es gab auch einen Sturz da, aber wie der mit einem Slide quasi sich da mit Bodycheck vorbei an dem einen oder anderen drückt und fast noch absteigt, 2 Kurven vorher mit einem fast Highsider. Das muss ich sagen, dieser Junge in der Moto3, Pedro Acosta, der macht mich völlig, völlig verrückt und hat eine tolle Zukunft vor sich wahrscheinlich, so wie sich das anhört.
Ja, Alex Hofmann hat ihn, der hat ja letztes Jahr noch den Red Bull Rookies Cup gewonnen und von daher muss man sagen, das war erst sein 4. WM-Lauf. Ja. Also, der ist 16 und Alex Hofmann, der langjährige Kollege und Freund von mir, hat ihn ja die schnellste Zahnspange der Welt genannt. Da hat er recht. Matthias, musst du dir mal vorstellen, du steigst als 16-Jähriger wirklich mit einer ziemlich voluminösen Zahnspange in die WM ein, fährst deine ersten 4 WM-Rennen, stehst in jedem Rennen auf dem Podest und gewinnst dann noch so in der Art und Weise, wie Timo das gerade beschrieben hat. Unglaublich, der Bengel. Also wenn der jetzt nicht schon...
Ist ja, du hast ja diese schnellste Zahnspange der Welt schon häufiger auch hier im Podcast. Also diesen Namen habe ich tatsächlich mittlerweile nach einigen Folgen echt auf dem Zettel und man kommt ja unweigerlich nicht darum herum zu sagen, alles klar, ist das einer der kommenden Weltmeister in der MotoGP, ne?
Ja, und die arme Sau steht dann auf dem Podium als Sieger und was macht Platz 2 und Platz 3? Schön Champagnerflasche auf und Partytime.
Prosecco und er darf nicht mal
mitspritzen. Prosecco. Prosecco, okay.
Er darf nicht, weil er 16 ist, ja?
Er darf, weil er 16 ist. Richtig. Steht da und guckt die anderen beiden zu, wie sie sich quasi freuen und er darf sich nur so freuen, aber nicht mitspritzen.
Ehrlicherweise auch, sie mal ohne Scheiß, auch ein bisschen bekloppt. Ich meine, ich kann das alles verstehen, Jugendschutz und so weiter, aber am Ende geht es da um die Show, ne? Also das dann 16-Jährige. Ja, das ist so ein bisschen wie in Deutschland dieses Bescheuerte hier früher bei DSDS oder so, nach 23 Uhr, wenn dann einer
im Publikum da
15 oder 16 war, darf da nur im Publikum sitzen. Und also manche Regeln, finde ich, kann man auch zu hart auslegen. Der soll sich ja nicht volllaufen lassen auf dem Podium, weißt du?
Nee, der soll das spritzen und gut ist, ja. aber 16 darf man ja auch Alkohol trinken, davon abgesehen, zumindest so Softdrinks, richtig?
Gar
nicht. Also in Spanien weiß ich nicht, aber...
Kenne ich mich nicht mit aus. Also erstmal, Matthias, für dich nochmal zur Einordnung, weil wir gerade schon ja über Monaco geredet haben, da werde ich dann am Wochenende auch wieder eine Träne im Knopfloch haben. Jerez de la Frontera, das war mein allererster Einsatz 1991 als Radioreporter. Damals ist Helmut Bradl ja, das erste Mal siegreich gewesen in der 250er Kategorie und ich bin mit dem Kassettenrekorder hinter ihm hergelaufen. Also da habe ich eine ganz, ganz...
Ernst, das hast du noch nie erzählt, dass du einen Kassettenrekorder dabei hattest.
Damals gab es noch Kassetten, die wir als ARD-Hörfunkreporter dann wirklich gewechselt haben. Die habe ich dann beschriftet. Interview Bradl, Interview Eckel, verarsch mich nicht, hast du ja wohl schon mal gehört. Blödmann. Nein, was ich sagen wollte ist, die emotionale Verbundenheit von mir, ich weiß nicht, wie oft ich in Jerez de la Frontera war, oft genug. Ja, und dann sieht man diese fantastischen Aufnahmen von der Dorna mit den Naturtribünen, die normalerweise morgens um 7 schon pickepacke voll sind mit 120.000 Leuten. Und da ist nix, da ist nix. Ja, und die fahren trotzdem ihren Sport da. Und Moto3 nochmal ganz kurz, Timo, Pedro Acosta, der absolute Hammer. Aber ich habe wirklich Tränen vergossen. Weißt du warum? Weil der kleine Dennis Önschü, das ist der mit der 53, mit der KTM, der die meiste Zeit das Rennen angeführt hat und dann in der letzten Kurve, in der berüchtigten Kurve 13, Darren Binder und Jaume Massia, den Teamkollegen von Pedro Acosta, abgeräumt hat. Oh Mann, der Junge tat mir so leid, weil den kenne ich sehr, sehr gut aus dem Red Bull Rookies Cup. Ihn und seinen Zwillingsbruder Chan, die habe ich mal mit Aki Ayo zusammengebracht. Das war so ein bisschen, ist jetzt nicht Fishing for Compliments. Also das sind gute Freunde von mir, weil der Papa von denen, Önder, spricht auch Deutsch. Die leben jetzt zwar wieder in der Türkei, sind aber in der Nähe von Iserlohn im Sauerland, da wo ich ja auch herkomme, groß geworden, diese beiden türkischen Vollgas-Zwillinge. Daumen hoch von Matthias Killing, der sich in Iserlohn auch gut auskennt. Nee, also der Dennis, der da das beste Rennen seiner Karriere bisher gefahren ist und dann schmeißt das weg, reißt noch zwei Konkurrenten mit. Ich habe ihm direkt danach eine WhatsApp geschrieben, habe ihm gesagt, Dennis, Kopf hoch, nimm das Positive mit. Weil das sind dann so Momente, da leidet man, wenn man jemanden so gut kennt, einfach echt brutal mit. Und da habe ich echt kurz geheult, als er gefallen ist.
Ja, ja, ja. Also glaube ich dir. Wenn man nicht weiß, was man sagt.
Die komplette Verarsche.
Ja, musst du dir nochmal angucken, Matthias.
Gucke ich mir an. Ja. Wirklich, ich hatte keine Zeit. Ja. Ich war beim Tennis und ich bin froh, dass ich Formel 1 geguckt habe. Aber ich
habe auch geheult. Auch geheult.
Moto2 war dann Fabio Di Giannantonio, auch ein cooler Typ. Sein allererster Sieg fürs Team des leider verstorbenen Fausto Grisini, auch sehr emotional. Ja, aber dann, Timo, dann kam MotoGP. Ne? Ganz kurzes Highlight von unserem ehemaligen Podcast-Gast Stefan Bradl. Der ist direkt ins Qualifying 2 gefahren mit FP3, mit Platz 3 am Freitagmorgen. Unglaublich für einen Testfahrer.
Wieso ist der als Test, Wildcard
gehabt.
Okay.
Der durfte mit einer Wildcard fahren. Hat das ganze Wochenende wieder Rahmen und Schwingen und sonst was aussortiert für Paul Espargaro und Marc Marquez. Ist aber trotzdem auf Platz 3 gefahren in dieser unglaublich engen MotoGP, wo, glaube ich, in diesem besagten FP3, was ja dann die Qualifikationsreihenfolge feststellt, 18 Mann oder 19 Mann innerhalb einer Sekunde lagen. Ich glaube, Valentino Rossi war der Erste, der außerhalb dieser aus dieser einem Sekundenfenster lag. Aber 18 Mann in einer Sekunde, wenn ich das mit den Abständen der Formel 1 vergleiche, großes Kino. Ja, und dann kam das Rennen, Timo.
Ja, das war beeindruckend, enttäuschend für manch andere. Quartararo, der gefühlt ja, nachdem er an der Ducati vorbei war, von
Pecco Bagnaia.
Ärger, ich kann den Namen, ist witzig auszusprechen. Entschuldigung, vorbei war, dachte jeder, der checkt jetzt aus da vorne und es erledigt sich das ganze Thema. Aber dann plötzlich Quartararo mit dem komischen Performance-Verlust und jetzt im Nachhinein weiß man es definitiv, dass der Unterarm zugemacht hat und kein Gefühl mehr da war. Der rechte Unterarm war fest und er ist einfach eine Sekunde langsamer geworden von der einen auf die andere Runde und hat sich einfach nur noch ins Ziel gekämpft. War für den WM-Führenden natürlich ein Drama, der eigentlich vom Speed her der einzige war, der vorne die Ducatis da ärgern konnte. Aber was war am Ende? Ein Ducati-Doppelsieg, was natürlich unfassbar geil ist. Miller und Bagnaia vorne auf 1 und 2, ein mega Comeback. Für mich auch das Top des Wochenendes ist Ducati auf jeden Fall, die auf einer Strecke wie Jerez eigentlich ja, nicht unbedingt die besten Karten in der Vergangenheit hatten. Und da auch der Sieg lange zurückliegt. Du weißt es bestimmt, wie lange das her ist, Eddie.
Ja, das war natürlich das ist lange richtig, her. Richtig geil. Ja. Loris Capirossi hat da mal für Ducati gewonnen. Also das ist ewig her. Absolut definitiv keine Ducati-Strecke. Zeigt zum einen, dass Ducati da ist. Aber um Matthias auch noch ein bisschen mit einzubinden und ihm das ein bisschen zu erklären. Das Ganze wird in der MotoGP-Szene ja immer so schön mit Armpump umschrieben. Haben wir neulich auch, glaube ich, drüber gesprochen, weil Jack Miller auch schon eine Armpump-Operation hatte. So, was ist das? Und jetzt frage ich Dr. Matthias Killing, ob er schon mal was vom Compartment-Syndrom gehört hat. Denn so heißt es in der medizinischen Fachsprache.
Ich würde sagen, das geht in die Richtung Tennisarm.
Ja, das ist nicht so weit weg.
Ich glaube, Tennisarm ist mehr Sehne. Und Compartment ist wahrscheinlich mehr Muskulatur.
Genau. Die Muskulatur wird hart, die macht zu und quasi
durch die
Versteifung und geht durch das, dass sie nach innen quasi, dass sie so anschwillt und hart wird, drückt die Nervenbahnen zu, richtig? Und die Sehnen zusammen und quetscht dann quasi den Arm ab, sozusagen.
Ja. Also richtig Schmerzen dadurch und das passiert natürlich gerade, also das passiert natürlich, jeder, der Motorrad fährt, kennt das, passiert eben durch diese Bewegung beim Gas geben.
Ja, durch die Belastung, vor allem nicht nur Gas geben, also auch Bremsen. Jetzt muss man dazu sagen,
Bremsen ist natürlich brutal,
dass Jerez de la Frontera eine Rennstrecke ist, auf der sich so ein MotoGP-Fahrer auf diesen, auch in Jerez mit ganz kurzen Geraden, haben die mittlerweile auch Topspeed 300. Da sind sie sonst 280 gefahren. Mhm. Und dann die harten Anbremszonen. Jerez, da gibt's keine Sekunde, wo man sich als MotoGP-Fahrer mal ausruhen kann. Also da ist nicht mal eben ein Kilometer lange Gerade wie in Katar, wo man mal einen kurzen Moment durchschnaufen kann. Nee, also das ist die ganze Runde so. Und die Faszien in den Unterarmen sorgen dann einfach dafür, und das war bei Fabio Quartararo, der ja dann noch 13., glaube ich, geworden ist am Ende, der hat dann gesagt, das war teilweise gefährlich, was er da gemacht hat. Weil, Matthias, weißt du auch, rechter Unterarm. So, jetzt stell dir vor, du greifst in die Bremse, kriegst aber die Finger dann nicht mehr los und auseinander.
Und hängst in der Bremse. Ja. Boah, krass.
Oder umgekehrt beim Gas geben. Du gibst Gas, und dann kriegst du aber den Gasgriff nicht mehr zu, weil eben dein Unterarm sagt, du kannst ja machen, was du willst, irgendwie da auf deinem MotoGP-Motorrad, aber ich als Unterarm, ich spiele jetzt gerade mal nicht mehr mit.
Aber dann müssen die Jungs einfach ihren Unterarm so ein bisschen besser trainieren.
Dann weißt wenn irgendjemand auf der Welt trainiert ist, dann sind das die MotoGP-Jungs.
War ein Spaß.
Ja, wissen wir doch auch. Aber das hat schon einen Zusammenhang, was Matthias sagt, weil schaut, die Winterpause war lang, die Testfahrten waren limitiert. Jetzt haben die unterschiedliche Streckencharakteristiken gehabt. Also Katar, Portimao und jetzt Jerez als erste verwinkelte, wirklich physisch auch sehr fordernde MotoGP-Strecke, die haben halt einfach nicht so viele Testkilometer wie in sonstigen Nicht-Corona-Jahren in ihren Körpern. Und bei Fabio Quartararo muss man ja auch noch dazu sagen, der hat ja bisher da alles dominiert. Auch das Rennen bis zu dem Zeitpunkt, als sein Unterarm mit dem Compartment-Syndrom dann Stopp gesagt hat. Der hatte schon mal eine dieser Armpump-Operationen, wo dann innen Schnitt gemacht wird, außen Schnitt gemacht wird, nämlich als er eingestiegen ist in die MotoGP, hat er sich vor 2 Jahren in Barcelona bei Professor Dr. Mir, das ist da so der Armpump-Spezialoperateur, hat er schon machen lassen vor 2 Jahren als Rookie. Und wenn wir dann Stefan Bradl gestern gesehen haben, nach dem Rennen, was er als guter 13., wie ich finde, in diesem Haifischbecken beendet hat, der klagte auch über Unterarmprobleme. Und auch Stefan Bradl hatte diese Armpump-Operation schon. Also das heißt,
der fährt ja ständig mit dem Motorrad ständig, in Jerez testet. Der fährt ja in 2 Wochen jetzt auch schon wieder da. Der hat gesagt, er war Fatzen am Arsch.
Ja. Wie kam das eigentlich? Ich meine, es war einer unserer tollsten Gäste hier, muss ich sagen. Eins der besten Gespräche neben Sandro Cortese, natürlich auch Sophia Flörsch, Nico Müller. Wir haben viele tolle gehabt, aber Stefan Bradl hat mich sehr beeindruckt, auch wie er so erzählt hat, weil er natürlich auch echt in dieser Rolle als höchst talentierter Fahrer oder mit höchst talentierter Fahrer da im Feld eben dann auf der anderen Seite eben als Testfahrer ist, wie er da auch erzählt hat, wie er damit umgeht, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr die Folge mit Stefan Bradl hier nicht gesehen habt, gehört habt, dann einfach mal reinhören. Wie kam das denn oder wie kommt das, wenn der so eine Wildcard bekommt oder bekommt er die jetzt auch öfter?
Also theoretisch wäre es möglich, dass er drei Wildcard-Einsätze fürs Honda-Werksteam eben dann auch, um Teile zu testen, machen könnte. Bei Stefan Bradl ist, so viel wie ich weiß, jetzt erstmal nur Testarbeit geplant. Und der nächste Wildcard-Einsatz, das muss man vor der Saison als Team anmelden, wird dann von Stefan im September in Misano Adriatico durchgeführt werden.
Okay. Aber die anderen Teams sind gar nicht so happy damit. Also das ist natürlich, ich meine, die wissen, dass der Stefan auch Gas geben kann, dass er viel testet, dass es ein Vorteil für die Honda-Jungs sein kann, wenn ein Stefan Bradl eine Wildcard bekommt, den die anderen vielleicht so in der Form nicht haben. Also ist gar nicht so ein einfaches Thema, auch politisch im Fahrerlager der MotoGP.
Naja gut, aber Yamaha wird das im Übrigen mit Cal Quatschlow irgendwann diese Saison auch noch machen. Also ist ja auch ein Edeltestfahrer Cal Quatschlow, der den Speed auch immer noch hat. Aber umgekehrt, zum Beispiel KTM mit Dani Pedrosa. Dani Pedrosa sagt von sich aus selber, hört mir bloß auf. Also ich habe ja meine Karriere nicht beendet und bin Testfahrer geworden, um mich diesem Stress wieder hinzugeben und dann nochmal MotoGP zu fahren. Also lasst mich mal schön damit in Ruhe. Aber Stefan ist 31, also natürlich ist das ein Racer und natürlich macht ihm seine neue Rolle als Servus TV MotoGP-Experte auch Spaß, aber wenn man ihm MotoGP-Motorrad unter den Hintern klemmt und ihm sagt, komm hier, fahr ein Rennwochenende, ja, dann macht er das natürlich auch. Deswegen performt er ja auch so gut.
Aber kann mir mal einer erklären, warum die eigentlich bei Servus TV diese Helme aufhaben?
Also weil das Vorschrift
ist. Fahrradhelme finde ich geil, ne?
Ja, diese Fahrradhelme, wirklich. Fahrradhelme. Also das sieht ja, das so ist schlimm. Mal ohne Schall. Ich meine, wir sind doch selber an Rennstrecken unterwegs. Also ich bin selber, wir hatten auch bei der Formel E in Saudi-Arabien, mussten wir auf einmal am Donnerstag Warnwesten tragen und Sicherheitsschuhe. Freitag dann nicht mehr. Aber Donnerstag rannten wir also mit Sicherheit, da habe ich auch gedacht, so okay, alles klar, machen wir, ist so. Aber warum?
Ja, aber bei deinen Füßen ist das schon noch besser, wenn du Sicherheitsschuhe trägst.
Mit Größe 68, da, ne? Nee, aber und du weißt, an den Füßen eines Mannes erkennst du. Egal. So.
Vorschrift, einmal, Matthias.
Nee, kein Titel. Aber einmal im Ernst. Warum tragen die diese Helme?
Es hat vor ein paar Jahren, als es ja auch immer wieder mal diese sogenannten Fleck-to-Fleck-Rennen gab, wo dann während eines Rennens das Motorrad gewechselt werden kann, weil sich die Witterungsbedingungen ändern. Hat es einen ziemlich heftigen Unfall in der Boxengasse gegeben, der mich so ein bisschen an unseren Budapest-DTM-Unfall erinnert. Ihr erinnert euch damals, als es da auch nass war. So, und da hat man dann von der Dorner beschlossen und deswegen ist diese Helmpflicht für alle, die da in der Boxengasse zu tun haben, von der Dorner seit einigen Jahren eingeführt worden. Jetzt fragen dann immer viele, ja, aber in der Moto2 und in der Moto3 haben sie doch auch keinen Helm in der Boxengasse auf. Ja, haben sie nicht, weil da ist dieser Motorradwechsel in der Boxengasse gar nicht vorgesehen. Also das ist der Hintergrund dafür und da hat die Dorner aus Sicherheitsgründen dann eben halt irgendwann mal diese Helmpflicht für Reporter, aber auch für die Teams, für die Mechaniker. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Die sehen dann ein bisschen besser aus als diese Fahrradhelme und ein bisschen professioneller aus.
Ne? Gustl Auinger und Yves Scher finde ich auf Servus TV Weltklasse mit dem Fahrradhelm. Die sehen beide aus wie so Junge. Also das ist schlimmer geht's echt nicht. Also die beiden tun mir echt leid, diese Helme tragen zu müssen.
Ich weiß auch nicht, ob diese Helme wirklich was helfen würden, falls da irgendwann mal ein Motorrad einschlägt.
Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich immer der Punkt. Also ich habe mich auch gefragt, wenn jetzt hier irgendwie so eine Riesenmauer, die bei der Formel E aufgebaut wird, auf meine Füße fällt, dann wird mir mein Sicherheitsschuh auch nicht mehr helfen und meine Warnweste übrigens auch nicht. Also das ist tatsächlich alles auch hinterfragbar. Aber okay, ein anderes Thema. Grüße an Kai Salzmann, unseren Produktionsleiter, der das meine ich ganz ernst, wirklich immer mit einer ganz stoischen Ruhe alles erträgt, uns dann weitergibt und wir die Dinge dann auch so umsetzen, einfach um Ruhe zu haben. Das gehört dann auch mit dazu, aber klar.
Der bereitet jetzt schon deine Warnweste für Monte Carlo vor.
Ne? Absolut. Wenn ihr da so eine rosafarbene Weste irgendwo über die Strecke hüpfen seht, dann werde ich das sein. Ja, mit Sicherheitsschuhen.
Überdimensionalen Sicherheitsschuhen.
Mit meinen überdimensionalen Sicherheitsschuhen in Größe 68.
mein Top des Wochenendes, aber trotzdem ganz klar Jack Miller. Ja,
lass mal Top und Flop machen, das ist gut.
Ja, Top bei mir ganz klar Jack Miller, weil Jackass kenne ich persönlich seit seinem, ich glaube, 15. Lebensjahr oder so. Was viele nicht wissen ist, der hat seine Karriere aus Australien kommend in der deutschen Meisterschaft angefangen, damals noch auf einer 125 Kubikzentimeter Zweitaktmaschine. Und Jack Miller war der Erste, der direkt von der Moto3, nachdem er Vize-Weltmeister geworden ist im Team von Aki Ayo, der ist direkt von der Moto3, also von einem 250 Kubikzentimeter Viertakt-Motorrad mit 55 PS, direkt in die MotoGP umgestiegen. Hat dann 2016 in Assen im Regen, weil er im Regen schon immer stark war, sein erstes MotoGP-Rennen gewonnen und ist jetzt im ersten Jahr Ducati-Werksfahrer. Und wenn man auch da, ähnlich wie vorhin bei Dennis Önschi, wenn man jemanden persönlich so gut kennt, und ich kann euch sagen, weil wir vorhin schon über Mark Webber und Aussie-Style gesprochen haben, Jack Miller, Spitzname Jackass oder Thriller Miller, das ist einer der coolsten Jungs, die ich je kennengelernt habe und für den habe ich mich natürlich gefreut, obwohl es mir für Fabio Quartararo auch sehr leid getan hat, aber Jackass, ganz klar, hat das Ding auch sauber nach Hause gefahren und Ducati 1-2 in Jerez, Warnsignal für die Konkurrenz, jetzt sind sie nämlich auch auf Strecken schnell, auf denen Ducati sonst immer abgelost hat. Also das wird was in den nächsten Wochen.
Ich fand's geil, wie Jack Miller da saß und so emotional in sich gekehrt Tränen vergossen hat, weil er natürlich auch Druck, weil er war ja auch lange oder oftmals so, dass Leute über ihn gesagt haben, ah, ist er der Richtige für Ducati, kann der das und so weiter. Und jetzt gewinnt er, seine Familie in Australien. Seine erste Aussage war, ich würde mir wünschen, dass meine Eltern da wären. Und das war schon irgendwie, da hat man gemerkt, wie viel Druck da am Rennfahrer Hirn ist und in so einem System ist und das so viel Jahren kämpfen für einen Erfolg und dann bist du da, kriegst Haue von der Presse, von den Experten vielleicht und dann lieferst du ab. Es ist ein geiles Gefühl als Rennfahrer, da fallen Lasten von dir ab und das hat mich sehr gefreut für Jack Miller, also zu Recht dein Top auf jeden Fall. Jo. Und deins, wie ist dein Top und Flop, Mr. Killing, gibt's da bei dir auch was dieses Wochenende?
Hundertprozentig sogar. Also mein Flop ist tatsächlich Aston Martin. Wieder mal. Mhm. Und das gefällt mir alles überhaupt nicht. Das finde ich alles ganz furchtbar. Und ich habe so das Gefühl, die suchen und suchen, haben ihre Aero-Probleme und kommen nicht wirklich klar. Haben einige Teams mittlerweile in der Formel 1, unter anderem Alpine, du hast es gesagt, vor sich. Und deswegen ist das in der Formel 1. Ich habe jetzt halt auch wirklich nur intensiv die Formel 1 verfolgt. Mein Flop und mein Top ist vielleicht eine kleine Überraschung. Ich habe zwei Tops. Zum einen ist mein Top wir. Wir drei, 30 Folgen Podcast. Ja, und wenn es einer, wenn es endlich mal einer würdigt, dann sollten wir es selber sein. Und
ihr könnt uns da draußen ja mal eine Meinung dazu schreiben.
Zu gerne dem, feiern, ihr dürft uns gerne feiern.
Dass wir 30 Folgen durchgehalten haben, das finde ich echt nicht schlecht. Angefangen im August, 1. August-Wochenende, ne? Ja. Das war unser erster, oder Ende Juli, vor der DTM, vor Spa, unsere erste Folge, die wir gemacht haben. Und das ist mittlerweile eine liebevolle und wunderbare wöchentliche Geschichte, Jungs. Und das macht mir großen Spaß. Deswegen das mein Top. Und mein anderer Top ist der Ingenieur von Mick Schumacher, der sich so herzzerreißend gefreut hat. Das persönlich, das, cool. Das war mein emotionaler Moment, ja.
Eine Stunde, cool. 5 Minuten gleich. Wahnsinn. Und das am frühen Montagmorgen. Nummer 30, die Champagner-Folge. Ich werde irre.
Timo, du? Top hast du schon gesagt, glaube ich, ne?
Habe ich schon gesagt. Top Ducati als generelles Team in Jerez. Und der Flop war Raikön mit dem Auffahrunfall.
Ja. Oh ja. Hat er schon gesagt.
Ja, stimmt. Flop auch. Absolut. Okay. Jungs. Möchte noch einer von euch etwas loswerden? Er hätte jetzt die Gelegenheit oder müsste für immer schweigen. Jetzt kriegt Eddie gerade einen Anruf, hervorragend.
Ja, das ist gut.
Jetzt ist er weg.
Sehr schön.
Jetzt ist er weg.
Der hat sich so gefreut und gleich aufgelegt, dass jetzt das Finale ist. Also ich habe auch nicht mehr viel zu sagen.
Dann machen wir beide jetzt einfach Schluss, bedanken uns herzlich bei Eddie und Timo, dir eine gute Woche.
Danke, bleibt gesund da draußen, schreibt uns gerne Kommentare zur 30. Folge. Ich freue mich, von euch zu hören.
Ganz kurz noch für, obligatorische Frage, wann gibt es bei dir ein DTM-Announcement? Okay, dann ist die Folge hiermit zu Ende.
Schöne Grüße an euch daraus. Und denkt an die Lewis Hamilton-Fragen. Schickt die uns gerne zu, persönliche Nachrichten, Eddie Mielke oder Matthias Killing oder meine Wenigkeit auf Instagram. Wir freuen uns auf euch.
Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, macht einen Screenshot. Gerne teilen. Würden wir uns echt freuen, wenn ihr das Ganze weiter mit groß macht. Das waren 30 Folgen. Folge 31 kommt. Versprochen. Bis dahin. Schöne Woche. Tschüss, ciao.
Run Racing. Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.